Bitte?
Ja, 100, 102, würde ich sagen.
Ja, ja.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir waren gekommen bis zur Seite 102. Wenn da Gäste sind, die nicht haben, die dürfen vielleicht beim Nachbarn mit reingucken oder so in den Text, nicht? Dass man da sieht. Das ist also die Jahre, das ist August, Juli, August 82. 82, da hat er begonnen, die Fröhliche Wissenschaft zu schreiben und die Aufzeichnungen dafür zu sammeln, die dann unter diesem Titel erschienen sind, im Stil so der französischen Moralisten. Und zugleich beginnt, ja, das merkt man auch schon bei dem einen oder anderen dieser Aufzeichnungen, beginnt die Arbeit auf den Zarathustra, der zwischendurch schon vorkommt, der dann in die Jahre 83 bis 85 gehört. Und wir waren eben bei dem Juli, August 82 und waren, wenn ich mich recht erinnere, gekommen bis zu dem, dass der gläubige Mensch der Gegensatz des religiösen Menschen ist. Da hatten wir uns dann nochmal darüber verständigt, was ist der Unterschied. Religiös ist eine zweistellige Relation. Ich stehe vor der Welt in ihrer Tiefe und Dimensionalität, Mehrdimensionalität, die in der Kunst erscheint, in der Musik, in all dem eben. Bleibe in dieser allgemeinen Form, während Glaube ganz entscheidend bestimmt ist, ich glaube jemandem. Das wird eine dreistellige Relation. Ich glaube etwas jemandem. Ich bin bezogen auf. Das sieht anders aus. Wir hatten das ja auch in anderen Punkten. Wenn Guardini, wenn man noch erinnern, wie wir über Guardini dann damals geredet haben, dass ich sage, ich nehme mich an, das kann man nicht so malen, zweistellig, das geht, ich nehme mich auf, ich finde mich, ich suche mich, das ist zweistellig, aber ich nehme mich an heißt immer, ich nehme mich an von jemand. Deswegen ist der Titel heißt zwar abgekürzt die Annahme seiner selbst, aber das ist nur, weil man halt nicht so einen langen Titel machen kann. Der Hauptunterschied ist, dass es das Entgegennehmen von jemand ist. Und das ändert alles. Denn wenn ich was finde, zum Beispiel mich, dann frage ich mich, lohnt es sich zu bücken, angesichts so der Grenzen, die man da hat und alles so drum und dran. Wenn ich sage, ich werde mir gegeben, geht das nicht mehr nach meinem Wert, sondern dann schaut man, wer ist der, der gibt. Und deswegen haben wir ja im Deutschen das Sprichwort, eben im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, sondern das nimmt man dann also entgegen. Und so hat ja Hildegard Knef, sage ich dann immer noch mal, ihre Autobiografie genannt, der geschenkte Gaul. Und so ist das jetzt hier auch. Also Glauben heißt immer, jemandem etwas glauben. Da bin ich in einer anderen Beziehung und Relation. Das hat man dann ein bisschen besprochen. Und jetzt kommt dann also der nächste Text nochmal aus diesem Ding, da heißt es, in allem Schreiben ist Schamlosigkeit. Das ist ein etwas zugespitzter Satz, nicht? Ich kann nicht fragen, was ist damit gemeint? Ich glaube, dass man erstmal ein Wort sagen sollte zu Scham, weil die meisten Leute bei Scham immer gleich an Beschämen und sich schämen denken. Das ist aber nicht richtig. Also es gibt einen großartigen Text über Scham von Scheler aus dem Nachlass, wo er sagt, Scham ist der Sinn für Kostbarkeit. Dass das hingehört. Also es ist nicht, dass man hier, wie so Leute sagen, der Kolakowski hat so gesagt, das ist das christliche Menschenbild, man läuft da nackt rum und ist eigentlich ein Tier und Gott guckt doch durch die Kleider durch und deswegen ist der Mensch jemand, der sich immer schämen muss. Und das ist nicht gemeint mit dem Wort Scham, also grundsätzlich, sondern Scham heißt erstmal der Sinn für die Kostbarkeit von etwas. Und dann gibt es natürlich den Scham hinsichtlich unserer Leiblichkeit und eigenes Orden, natürlich nochmal das ganze Sexuelle, aber es gibt eben auch eine Scham der Seele und das spricht er dann an, dass er sagt, wenn ich bestimmte Dinge eigens benenne und sage, das ist jetzt Großherzigkeit oder so, dann befällt einem schon eine leise Scham, denn das so auf den Begriff bringen ist schon eine Einschränkung oder Begrenzung. Das Ganze muss man nochmal vor dem Hintergrund sehen, dass ja nach der Bibel Adam und Eva nackt waren und sich nicht schämten. Und hinterher schämen sie sich. Und da kann man von Kollegen lesen, von Theologischen. Vor Jahren hat darüber mal ein Kollege, ein Theologe, ich sage seinen Namen gar nicht, da in der Münchner Akademie geredet. Dann, das ist ja immer diese Feier dann am Fronleichnam, nicht, wo die hinterher festmachen. Da hat er geredet über nackt, vegetarisch, unsterblich, also über das Paradies, nicht? Und hat dann gesagt, die Nacktheit bedeutet hier, dass das noch Kinder waren oder so Halbtiere, also die Ureltern. Und erst durch das Entdecken der Sexualität kommt dann also die Scham hinein, das halte ich für völligen Unfug. So, man muss so sagen, da haben sich Adam und Eva deswegen nicht geschämt, weil die Scham noch nicht verletzt war. Das ist mir ein berühmter Satz von Madame de Guyon. Nietzsche hat gesagt, das sei der züchtigste Satz, den er je gelesen habe. Er sagt, in der Liebe ist es die Seele, die den Leib bekleidet. Also die griechischen Göttinnen sind nicht nackt, die haben ein Kleid aus Glanz. Das ist einmal eine andere Geschichte, die da auftritt. Und dann kommt das Schämen erst, wenn Scham verletzt wird. Und das ist nicht das erste Wort, was hingehört. Und das müsste man hier auch mitsehen, dass also hier etwas so überwunden werden muss. Warum? Weil man erstmal einen Satz immer noch mal, schon der erste, dass man überhaupt was ausspricht. Manche Dinge sollten nicht ausgesprochen werden. Deswegen gehört ja, ist ja ein Maßstab von Freundschaft, wie weit man miteinander schweigen kann und sich so versteht, ne? Wo das hineingehört. Wo der Letzte sagt, man muss die Sprache des Ausländers lernen, damit man sein Schweigen verstehen kann. Wenn man die Sprache nicht kann, versteht man nicht, was ein beredtes Schweigen bedeutet. So dass man also das also mit hineinnehmen muss dann. Und dann ist das eine andere Situation. Also das erste Grund, wenn man jetzt wirklich was ausspricht, hat man es, das ist die Spannung zwischen Gedanke und Wort, in einer bestimmten Weise festgelegt. Man sucht das richtige Wort, oft findet man es nicht. Das Wort hat ein anderes Assoziationsfeld als der Begriff. Einfach diese ganze Spannung, die da drin steckt. Das wäre schon der erste Punkt. Der zweite Punkt, dass man eigentlich wahrscheinlich bei keinem Satz sagen kann, der ist jetzt wirklich so endgültig fertig, dass man den nicht noch besser formulieren könnte. Also dass man da auch etwas, die Frage ist, wann bringe ich was zum Druck? Also es gibt Leute, die sind so kritisch, selbstkritisch, und finde ich, dass die nie was schreiben können, weil die sagen, es ist immer noch nicht fertig. Da hat der Lichtenberg mal notiert, die letzte Hand an sein Werk legen, heißt es verbrennen. Die Studenten bewahren wir dadurch durch Abgabefristen. Nicht? Sonst werden die ja mit ihrer Diplomarbeit nie fertig oder so. Das wird dann ein Lebenswerk. Aber wenn sie dann, sie müssen es bis dann und dann abgeben, dann ist ein bestimmter Stand der Vollendung und der Unvollendetkeit erreicht. Bei einer Diss auch, nicht? Ich sage mal auch, Diss ist also noch kein Lebenswerk, sondern das ist eben ein Gesellenstück, nicht? Also das wird dann irgendwann abgeliefert.
Aber wird dann nicht indirekt zur Schamlosigkeit gezwungen?
So ist es, so ist es. Ja, genau so. Das steckt da schon mit drin. Also deswegen, wie gehe ich also damit rum? Welches Maß an Selbstoffenbarung gehört dorthin? Was steckt da nochmal drin? Warum nicht? Das sind schon Fragen. Man könnte die Schamlosigkeit auch ergänzen, dadurch, dass ein Stück Demut dahin gehört. Oder eben Unverfrorenheit, das gibt es auch. Weil wir haben ja alle Ausdrucksformen, sind ja doppelt. Wie in der Graphologie oder so, das bedeutet mal alles, was Positives und was Negatives auch. Und es kommt darauf an, wie man es liest oder nimmt. Und so ist das auch hier eine Seite, aber er formuliert das extra so. Deswegen schreibt er ja über eins seiner letzten und vielleicht exhibitionistischsten Bücher da, wo er dann sagt, vor allem verwechselt mich nicht. Nicht? Das ist dann so dieser Gedanke, der dorthin gehört. Und das ist ihm sehr bewusst, dass in jedem Schreiben eben so eine Selbstveröffentlichung, eine Selbstoffenbarung sitzt, so wie ja Sokrates zu einem jungen Mann gesagt haben soll, sprich, damit ich dich sehe. Das ist eine Aufzeichnung aus dem 3. Jahrhundert, also nach Christus, also wer weiß, wo die da jemand her hat. Nicht? Aber die haben wir da gefunden, wo dann jemand sagt, Sokrates habe eben zu einem jungen Mann gesagt, sprich, damit ich dich sehe. Man gibt sich einfach zu erkennen damit. Und kriegt dann vielleicht zu hören, wie es ja im Boethius vorkommt, si taguisses, philosophus fuisses. Wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph gewesen. Nicht? Das ist also genau der Punkt, der dann nochmal hineingehören würde. Also das steckt so mit drin dort und zeigt auch so seine Selbstkritik und sein Selbstverhältnis, dass er das schon weiß, dass das noch mit dazugehört, dass man sich damit immer aussetzt in einer gewissen Weise. Aussetzen ist überhaupt ein wichtiges Wort. Das ist die einzige Zeile, die in Celans Werk französisch ist. Ich meine, er hat haufenweise natürlich Gedichte übersetzt oder so, aber nur eine Zeile, und da war eine Umfrage über die Poesie und da hat er geantwortet, la poésie ne s'impose, elle s'expose. Die drängt sich nicht auf, die Poesie, sie setzt sich aus. Das können Sie lesen bis hin zu diesem katholischen Brauch der Aussetzung des Allerheiligsten, die ganze Dimension dazu nehmen, sich aussetzen. Den Blick des anderen, der Angreifer, sich angreifbar macht oder wie Sie es nehmen. Das ist wirklich so ein Begriff, der sich im Ganzen durchzieht, der dahin gehört. Und Rilke gesagt, dann ausgesetzt auf den Bergen des Herzens oder so, nicht? Jenseits der Dinge nochmal, wo es auch auftaucht. Also das meine ich, wäre da so dazu zu sagen und zu denken. Sie rühren sich ja, darf ich nochmal erinnern, das ist ja ein Seminar, ich rede nur, wenn Sie nicht reden. Nicht? Also kommt. Und das Nächste, das erinnert natürlich an Hölderlin, das ist ja auch gut zu wissen, dass der junge Nietzsche, also vor allen Dingen Hölderlin gelesen hat und dass das sein Lieblingsautor dort war, mit seinen Freunden zusammen auch, das ist auch nicht vielen bekannt, der das ja auch dann formuliert über Sokrates und Alcibiades und sagt, am Ende wendet sich der Weise dem Lebendigen zu. Und er spitzt es hier noch etwas zu und sagt, die Gefahr des Weisen liegt darin, dass er sich in die Unvernunft verliebt. Nicht? Das ist also ein Punkt, dass man einfach mal Urlaub machen will von der Anstrengung des Geistes oder so, nicht? Dass das damit hineingehört. Und das hat er dann auch schon als ein Problem empfunden und notiert es eben einfach.
Was würden Sie dann zu dem Hölderlin-Ersatz sagen, wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste?
Genau das, darauf
aber
meine ich.
Was er dann darunter versteht unter dem Lebendigsten?
Der überschrieben ist ja dieses Distichon mit Sokrates und Alcibiades. Und das ist natürlich ein großes Problem, Sokrates als Lehrer und dann einer seiner Hauptschüler, der ja gerade dann auch nochmal am Schluss des Symposions auftritt und dort zeigt, dass der wahre Eros und so Sokrates selber ist oder so, dass der zugleich sich ja miserabel benommen hat. Der hat also da die Götterbilder zerschlagen, der hat gegen seine Stadt integriert auf der anderen Seite der Politik und so. Das ist richtig ein Verräter gewesen. Und dass dann Leute sagen, was ist dieser Sokrates? Man weiß ja sowieso nicht, was dieser Mensch ist. Wenn man guckt, welche Schulen sich auf den berufen, auf den Sokrates, unmittelbar. Die Skeptiker wilde, also Lüstlinge und alles so quer durch und eben gerade nochmal dieser Hochbegabte und dann eben wirklich so merkwürdig abgerutschte und daneben gegangene Alcibiades nochmal. So, dass er sagt, was hat er an dem so gefunden? Und dann sagt ihm der Hölderlin, ja, eben wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste, also diese Spontaneität, die Frechheit, diesen neuen Ansatz, einfach was Neues zu machen oder so ähnlich, wozu eben auch Fehler gehören, die sich hinterher wiedergeben, denn die Alten waren ja der Meinung, noch im Mittelalter, Ethik geht erst für Erwachsene. Mit jungen Leuten kann man keine Ethik machen, weil die auf der einen Seite zu leidenschaftlich und auf der anderen Seite zu idealistisch sind. Die sind da nicht richtig ansprechbar. Das war also die feste Meinung, dass das erst geht, wenn man...
Ja, die müssen ja auch erst noch lieben.
So ist es, ja. So ist es. Nicht? So, genau. Nicht? Also das ist genau das Problem. Man sagt, wie soll das mit denen gehen? Als Erwachsener geht das nicht. Das ist selbstverständlich erstmal noch. Und ich denke mir das manchmal, wenn ich eben so mit Schülern zu tun habe, ist wirklich merkwürdig, wie die eben so an die Sachen rangehen. Alle völlig klar. Eben aus dieser unmittelbaren jetzt Betroffenheit, mit dieser Entdeckung der ganzen Sinnlichkeit, die da ist. Auf der anderen Seite dieser eigentümliche Idealismus, der nochmal dorthin gehört. Dass man sagt, man muss also gewisse Hörner sich abgestoßen haben, um dann so etwas machen zu können. Und das steckt da so mit drin und das meint er hier auch mit, denke ich. Und besonders belastet sind natürlich Leute, die vorher schon um ihre Jugend betrogen worden sind oder um ihre Kindheit. Also zum Beispiel die Generation, die das gerade so Krieg oder Kriegsende erlebt hat oder so, wo das einfach gefehlt hat, wo dann die Probleme auftauchen, wann holt man das nach und in welcher Form? Das nimmt dann zum Teil merkwürdige Formen an. Nicht, weil man genau diesen Schritt, den sie einfach gelebt haben, nicht durchgemacht haben. In derselben Form, weil die zu früh erwachsen sein mussten. Mussten einspringen für den abwesenden Vater oder so Geschichten.
Ist das nicht dann so eine Problemzäsur, weil alles hat seine Zeit, aber jetzt passiert es, dass einer seine Jugendliche
genau so.
Bis 30 überhaupt nicht lebt.
So ist es, ja. Und dann ist auch ein Problem.
Ist dann natürlich,
ja, ja.
Wie damit umgehen.
Das, genau das ist es. Und sowas spricht er hier an. Denn das war ja bei ihm auch ein Problem, saß da in diesem Internat da in Schulpforta mit dieser wirklich brutalen Art, wie die Leute miteinander umgingen, sowohl von den Präfekten her, also von den Autoritäten, wie zwischen den Älteren und den Jüngeren, mit sexuellem Missbrauch und all die Geschichten oder so, nicht? Die dort da war, dieser Druck und dass so ein sensibler Mensch wie der kleine Fritz das eigentlich war und der Große auch immer noch ist, nicht? Dass das dort mit hineingehört, das muss man schon mitsehen. Und deswegen seine Faszination natürlich von der Lou Andrea Salome mit ihrer ganzen Unkonventionalität, die da mit hineingehört. Und daher so, die sagen, es ist wichtig, die jetzt zu treffen. Das gehört nämlich, 82 ist das Jahr Lou Andrea Salome. Nicht, dass er macht wiederholt einen Heiratsantrag Aber sie will nicht, weder ihn noch den Reh, nicht? Das ist einfach nicht, sondern die hält die beide auf Distanz. Das ist also schon schwierig, und er nennt das ja dann die Dreieinigkeit, die er dort erlebt, und sagt, das ist schon fürchterlich. Schreibt er zugleich in seinem Tagebuch da rein. Nicht? Also, deswegen steht das so da, dass man da aufpassen muss, wie gehe ich mit der Vernunft so um, dass ich mich nicht dass ich zwar auch mal entspanne, aber mich nicht einfach in die Unvernunft verliebe. Das ist dann doch nicht so glücklich, was dann da passiert. Vorher hat man gesagt, altes Stroh brennt besonders schlimm dann. Nicht? Also, dass man guckt, wie das ist und da weitergeht. Dann kommt also das Heft 3, sehen Sie jetzt. Das ist wieder ein Haufen von Aphorismen, die er dort sammelt. Deswegen werden die dann auch so gezählt. Sie sehen jetzt im Folgenden, das ist die Seite 103, nicht? Wieder im Folgenden jetzt unter diesem 3 vor der Eckchenklammer. Das ist ja immer das Heft, was angegeben ist, das er geführt hat in dieser Ausgabe. Und dann kommen jetzt die Aphorismen. Normalerweise erscheinen die in der Eckchenklammer. Wenn das aber ein langes Aphorismus ist, dann sind die nochmal untergeteilt. Und da gehört jetzt 3.1, sehen Sie, steht da, Seite 103 da oben. Das ist also das Folgende, was jetzt ist, ist alles ein großes Konvolut. Das geht also weiter auf der nächsten Seite auch noch. Und da hat er Sätze aufgeschrieben, Aphorismen, die er einzeln durchnummeriert hat. Vor allen Dingen zu Händen von Lou Andreae Salomé auch. Der hat einfach also so da Weisheiten und Extrakte gezählt. Und da sind dann auch ja Sätze drin, die sehr bekannt sind, die da auftauchen. Also erstmal hat er da dieses Gedicht über das Genueser Schiff drin, dieser Aufbruch zu was Neuem, nicht? Das ist ja einer seiner Bilder, hinaus sich trauen aufs Meer und mit dem Schiff da fahren und eben Kolumbus als derjenige, der Neues entdeckt, das nimmt er immer wieder auf. Wo sehen, da taucht die Ewigkeit dann auf. Dass Ewigkeit nicht lange Zeit heißt, das werden wir gleich schon ohnehin nochmal lesen. Und jetzt kommen die Aphorismen. Also da hat jetzt einen Teil hat er ausgewählt, es sind natürlich auch andere, die sehr schön sind, aber wir halten uns immer an diese Auswahl, die da ist. Und da geht es damit los, dass er erstmal schreibt, noch ein Jahrhundert Zeitungen und alle Worte stinken. Da muss man ja bloß dran denken, was sich die FAZ in den letzten Wochen also geleistet hat gegen einen Bischof. Wo man jetzt dagegen sagen kann, aber man sich sehr wundern kann über die Art, wie das da geschieht, nicht? In der Sprache hinein. Dass man so, und das ist ja schließlich nicht irgendeine Zeitung. Dass man da nochmal guckt, also sagt er, noch ein Jahrhundert Zeitungen und alle Worte stinken. Ist, um weiter nichts auszuführen. Nicht? Das ist also nochmal Presse, wenn man das sich so anguckt. Der ist ja mein Dienstherr. Der Bischof von Limburg, ich selber wohne in Offenbach, das gehört zu Mainz. Also Lehmann, mein alter Kollege hier aus Münchner Zeiten, ist da mein Bischof. Aber Limburg, das ist dann eben das Drama. Aber den nächsten Satz zum Beispiel, den haben Sie sicher schon mal gelesen oder gehört von ihm, ist einer seiner bekanntesten Aphorismen. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich und endlich gibt das Gedächtnis nach. Also eine genaue Beschreibung dessen, wie wir mit unserem Gewissen umgehen. Nicht? Gewissen heißt ja das Organ für das Entgegennehmen des kategorischen Imperativs, um es mal so auszudrücken. Also das moralische Bewusstsein. Und dann kann man dann unterscheiden, das vorangehende Gewissen, das meldet sich schon immer, was tut, und dann während man es tut und hinterher nochmal nachträglich, nicht? Und vor allen Dingen ist wichtig, wenn ich nochmal in Erinnerung rufen darf, es gibt, Hieronymus verdankt zwei Begriffe des Gewissens seit dem Mittelalter. Manche sagen, das geht auf einen Schreibfehler zurück, aber wie auch immer. Der Hintergrund ist der, dass Hieronymus da mit dem Löwen im Gehäuse sitzt und übersetzt die Bibel. Und dann ist er beim Ezechiel und beim Ezechiel kommt die Thronvision vor, der Thronwagen Gottes, der von den vier Wesen mit den vier Gesichtern bewegt wird. Und diese vier Gesichter sind ein Stiergesicht, ein Löwengesicht, ein Menschengesicht und ein Adlergesicht. Manche sagen Engel, aber Flügel haben die Wesen alle, die vier. Nicht? Und jetzt schreibt der Hieronymus, diese vier Gesichter haben etwas zu tun mit den drei Seelen von Platon. Der Platon sagt, wir haben drei Seelen bzw. drei Seelenteile. Die unterste Seele, die Begierdeseele, das Epidemetikon, sitzt im Bauch. Die aggressive Seele, die Mutseele, das Thymikon, das sitzt in der Brust. Und die Vernunftseele, die den Menschen zu leiten hat und die auch die beiden anderen Seelen da vernünftig zu leiten hat, das ist das Logikon. Und da sagt er, das sieht er im Menschengesicht. So, und jetzt bleibt doch der Adler übrig. Was ist mit dem Adler? Dann schreibt er, der Adler steht für den Funken, der noch heller und heißer ist als das Feuer und der über dem Feuer schwebt und den Adam nicht verloren hat, als er aus dem Paradies gewiesen wurde, und dass die Griechen, so, jetzt kommt's, in normalen Handschriften steht jetzt, was die Griechen dann Synaedesis nennen. Synaedesis ist genauso gebaut wie conscientia, Gewissen. Und dann geht das also auf dem Mittelhochdeutsche dann zurück, in der Übersetzung, ganz wörtlich übersetzt, Gewissen. Geh heißt ja die Sammelsilbe, das hatten wir schon mal besprochen, nicht? Geh, Haufen Viecher, Getier oder so. Also Gewissen ist dann das Wort. Und dann wäre nichts Besonderes. In einer Handschrift steht aber, und in späteren steht jetzt nicht Synaedesis, sondern steht Syntheresis. Manche sagen, das war ein Schreibfehler. Andererseits gibt es im Griechischen das Wort Syntereo, das heißt etwas fest im Blick behalten, sich darauf ausrichten. Jedenfalls haben daraufhin die mittelalterlichen Autoren zwei Gewissensbegriffe konstituiert. Syntheresis, das wird dann im Lateinischen, schreiben Sie es entweder mit T oder mit D, außerdem wird nach den lateinischen Betonungsregeln es anders betont, da heißt es dann Syntheresis oder Syntheresis. Das ist das Ur- oder Prinzipiengewissen. Ich würde sagen, es ist die Vertikale im Gewissen. Und dann gibt es die Conscientia. Das ist die Horizontale, das würden wir heute nennen Wertegewissen, Normengewissen, Situationsgewissen. Und die beiden muss man unterscheiden. Also dieses Urgewissen oder Prinzipiengewissen, das nennen die mittelalterlichen Autoren die Stimme Gottes, unfehlbar. Und das müsste man umschreiben mit, mach dir ein Gewissen daraus, ein Gewissen zu haben, lebe gewissenhaft, gib der Wahrheit die Ehre, respektiere andere Gewissenswesen. Das ist also ziemlich allgemein und vage. Manche Leute sagen, das ist leer. Das finde ich nicht gut, das zu sagen. Denn so wie das Wort Farbe leer ist gegenüber Rot, Grün, Blau, Orange oder was weiß ich, so ist aber nicht leer ist, wenn ich an Schwarz-Weiß denke oder an Geruch und Geschmack. So ist eben auch dieses Urgewissen, das einfach sagt, lebe anständig, lebe gewissenhaft, mach dir ein Gewissen daraus, ein Gewissen zu haben, natürlich leer gegenüber den konkreten Normen. Aber es ist überhaupt nicht leer gegenüber jemandem, der überhaupt keine ethische Option zulässt. Der sagt, ich verstehe gar nicht, was gut und böse heißt. Ich verstehe nützlich und schädlich, angenehm oder unangenehm, aber wer soll mir hier einschwätzen, dass das Gute oder Böse gibt? Vor allen Dingen, wer hat das zu bestimmen, wenn man jetzt also so die normalen Gesellschaften anguckt? Und das ist ja das, was Nietzsche immer meint, wenn er hier gegen Jenseits von Gut und Böse spricht. Er meint nicht das ursprünglich Gute überhaupt, sondern er meint immer, was die Leute gut nennen, wo es mehr um Bravheit geht als um Gut und wo es nicht um Prinzipien geht, sondern um Normen. Und ich bitte Sie also, einen scharfen Unterschied zu machen zwischen Prinzipien und Normen. Prinzip heißt auf Deutsch Grundsatz und ein Grundsatz kennt keine Ausnahmen. Norm heißt auf Deutsch Regel und da haben wir ein Sprichwort, keine Regel ohne Ausnahme. Also auf der Ebene der Regeln gibt es einen massiven Wandel, Ausnahmen, Neueinsätze, das ist das Problem, wenn dann verschiedene Kulturen aufeinander stoßen und jemand da aus dem tiefsten Afrika auf einmal in Hamburg sitzt oder so und soll damit umgehen mit den Normen oder so Geschichten, nicht? Während das Urgewissen diese prinzipielle Grundhaltung ist. Gibt der Wahrheit die Ehre, wobei man fragen kann, was ist hier mit Wahrheit gemeint? Denn Sätze haben keine Ehre, die können nicht gemeint sein. Nicht? Also Wahrheit kann ja nicht heißen, die Eigenschaft von richtigen Sätzen. Gibt der Wahrheit die Ehre und respektiere andere Gewissenswesen. Zwinge niemand dazu, gegen sein Gewissen zu handeln. Man kann jemand daran hindern, seinem Gewissen zu folgen. Das verletzt nicht die Personenwürde, aber wenn man ihn nötigt, seinem Gewissen zu widersprechen, das zerstört die Person. Und dieses Urgewissen also, das heißt dann eben Synderesis und das spielt eine wichtige Rolle eben bei, von Augustinus angefangen bis eben zu John Henry Newman, der dann als erster aus dem Gewissen den Gottesbeweis macht, dass hier gesagt wird Stimme Gottes und meistens korrigieren sich die Autoren hinterher. Auch Newman spricht dann an anderen Stellen von dem Echo der Stimme Gottes. Denn es ist immer noch was anderes, wie man die Stimme hört, als wie sie wirklich spricht von sich her. Das bestimmt ja immer der Hörer mit. Was immer aufgenommen wird, wird nach der Art des Aufnehmenden aufgenommen. Und wenn man das, diese Unterschiede klar macht, dann sieht man, dass wir auf der Ebene der Werte und der Normen, die werden durch die Gesellschaft vermittelt. Da ist natürlich dann eine größere Abweichung. Da gehört dann dieser berühmte Pascal-Satz hin, dass was nördlich der Pyrenäen einen Orden bringt, bringt einen zu Tode, also südlich der Pyrenäen oder so ähnlich, weil in den Gesellschaften verschiedene Normen zum Teil herrschen, Normensysteme. Aber so, dass man zwischen den Gesellschaften in Gespräch kommen muss, immer auf diese Vertikale, auf dieses Urgewissen und versuchen, dieses konkrete Gewissen dann daran zu messen. Und dann kann man sagen, wie kannst du das vertreten oder so, wenn der andere bereit ist zu reden.
Würde das Urgewissen für Sie jetzt mit der Wahrheit zusammenhängen?
So ist es, mit der Wahrheit des Menschen hängt das. Das ist das, was, meine ich, der Kant meint, wenn er sagt, kategorischer Imperativ. Und dann kann man sich fragen, bezeichnenderweise spricht ja Kant da zunächst mal überhaupt nicht von Gott, das ist ihm ganz wichtig. Und das ist auch der Punkt, wo ich gegen, bei aller Verehrung gegen Dostojewski bin. Dostojewski formuliert ja in aller Schärfe, ich glaube fünfmal tut das in den Brüdern Karamasow im Ganzen, der sagt, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Und das ist der Satz, den bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Ich bin nicht bereit, den Atheisten oder Agnostiker aus seiner Gewissensverpflichtung zu entlassen. Das geht nicht. Das hat er, vor Jahren hat er schon ein Pfarrer zu mir gesagt, hat, wenn ich nicht glauben würde, würde ich mich wie eine Wildsau benehmen. Ich habe gesagt, Herr Pfarrer, das geht nicht. Sie müssen sich auch dann als anständiger Mensch benehmen. Der Glaube ist so eine riskante und gefährdete Sache, Sie können Ihre Ethik nicht auf Ihren Glauben aufbauen.
Aber vielleicht meint der Dostojewski den Menschen, der in diesem Zustand jetzt so drin ist, dass er es gar nicht anders sehen kann, als alles ist erlaubt. Ja, also,
ja, aber das ist eben die Frage, ob das...
Er unter Umständen, er versetzt sich ein hinein und spricht... Seine Wahrheit, also
nee, ich glaube, er meint es schon mehr. Er meint schon mehr. Er sagt ja zum Beispiel auch dieser berühmte Satz von ihm, wenn er vor der Wahl stünde, Jesus Christus und die Wahrheit, würde er sich für Jesus Christus entscheiden. Also der hat da schon eine ziemlich massive Position, daher also auch seine Frontstellung gegen die römische Kirche oder die westliche Kirche, weil er sagt, die ist zu sehr von der Vernunft bestimmt. Und das geht nicht, sondern ich muss das unmittelbar an Jesus festmachen. Und das, finde ich, wird zu irrational. Also deswegen finde ich diesen Satz nicht richtig, sondern wie gesagt, ich bleibe dabei. Unter seiner Gewissensverpflichtung steht jeder. Das hat man früher so gedacht. Das ist ja auch in Lockes Buch über die Toleranz. Der schließt zwei Gruppen aus von der Toleranz. Das eine sind die Katholiken, weil die einem auswärtigen Fürsten gehorchen, nämlich dem Papst. Das geht nicht. Und die zweite Gruppe, die er ausschließt, sind die Atheisten, weil er sagt, wer nicht an Gott glaubt, hat doch keine Angst vor der Hölle und die fressen dann noch kleine Kinder und alles. Also da ist einfach nichts zu wollen. Das sind fürchterliche Leute, die Atheisten. Heute ist das Bild ja völlig umgedreht und man sagt, der einzig anständige Mensch ist der Atheist, während die Christen haben noch die Eierschalen dahinter den Ohren kleben, nicht so von ihrer Infantilität und deswegen sind die nicht so wirklich mündig. Aber das war damals verbreitete Überzeugung. Also die Katholiken nicht, wegen des Papstes, und die Atheisten nicht, weil sie nicht an Gott glauben und deswegen keine Angst haben vor der Hölle. Und dann ist da nichts zu wollen. Und in diese Gruppe gehört also für mich der Dostojewski hinein, der das auch in seinem, auch im Tagebuch eines Schriftstellers kommt es auch nochmal wieder vor, dass er wirklich diese Überzeugung hatte, wenn der Bezug auf Gott und auf Christus ausfällt, dann geht die Welt einfach unter. Und das kann man nicht so einfach sagen, finde ich, sondern das geht nicht, sondern das Gewissen steckt in jedem drin. Kant kommt ja dann nachträglich auch auf Gott zu reden. Aber bei dem Punkt, dass er sagt, wenn ich nicht hoffen kann, dass jemand dafür sorgt, dass sich das Gute in der Welt auch durchsetzt, ist der Mensch in der Regel zu schwach, um anständig zu sein. Also er hält das als Schwäche dem Menschen vor. Er sagt, an sich müsste der Mensch im kategorischen Imperativ gehorchen, denn der ist so einleuchtend und so selbstgerechtfertigt, dass ich natürlich nicht fragen kann, why to be moral, das hat gar keinen Sinn, sondern der fordert das einfach, und zwar aus sich selber einleuchtend, aus. Sagt er, aber der Mensch ist leider zu schwach, ohne Hoffnung gut zu sein. Und deswegen führt er dann Gott als Postulat ein. Postulat ist für ihn ein Satz, nicht eine Forderung, deswegen ist der Name nicht gut. Postulat ist für ihn ein Satz, nämlich es gibt Gott, den man aber nicht beweisen kann, nach Newtonschen Standards, sondern der sagt er nur, der unabtrennbar an einer praktischen Erfahrung hängt. Und so ist das erste Postulat, dass wir frei sind. Freiheit können wir nicht beweisen und erfahren. Wir erfahren aber, wir sollen, und wer soll, ist frei. Ich sagte, da kommen wir gar nicht drum rum. Wenn wir sollen denken wollen, müssen wir sagen, wir sind frei. Denn sollen und müssen sind zwei verschiedene Dinge. Nicht? Müssen nicht anders können, sollen nicht anders dürfen. Die zweite Forderung ist, dass wir unendlich lange leben, weil man in diesem kurzen Leben nicht vollkommen gut werden kann. Deswegen geht es nach dem Tod mit der Arbeit weiter. Bei ihm. Das hat den Hegel immer so aufgeregt, der sagt, das ganze Leben aufregen, das kann ja nicht gehen. Der Fichte macht das auch so nicht, das heißt, man muss ja immer weiter arbeiten und immer vollkommener werden. Und dann ist man in Wirklichkeit das Unglück determiniert, denn sollen heißt ja, ich bin noch nicht so, wie ich bin, deswegen muss ich noch sollen. Nicht? Das ist ja wirklich, also geht eigentlich nicht. Aber so hat er es eingeführt und sagt, und das dritte Postulat ist, dass es Gott gibt. Während ich ja vorher ansetze und sage, wenn ich verstehen will, woher das Du sollst kommt, in seinem Zugleich von Einsichtigkeit und Unbedingtheit, dann kann ich sagen, nur Personen sollen und nur von einer personalen Wirklichkeit her kann ein Du sollst ergehen. Keine Not sagt Du sollst, kein Wert sagt Du sollst. Ein Wert sagt nur, schön wär's. Das ist ein Optativ, kein Imperativ. Und deswegen ist das für mich der unmittelbarste Zugang zu Gott. Das ist nicht mehr die Welt, so wie das früher von Plato war, auch in der klassischen katholischen Gotteslehre, sondern dass ich einsetze beim Gewissen, also mit Augustinus von innen her. Ich sage, geh in den inneren Menschen hinein, da ist die Wahrheit, und dann geh aus dir heraus in die Wahrheit. Das meine ich, ist unmittelbarer. Statt dass man sich da in der Welt verliert, kann man sagen, man ist unmittelbar selbst gemeint. Und so heißt es dann ja auch in der 50. Sure, Gott ist uns näher als die Halsschlagader. Also es nimmt da so einen Ausdruck auf, wie ihn Augustinus hat, dass er sagt, Gott ist höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Nicht mein Innerstes. Innerer als mein Innerstes. Interior intimo. Und das ist der Punkt, an dem es da hängt. Und das steckt da so mit drin. Und jetzt, was machen wir mit unserem Gewissen? Das steht hier, dass man es nicht wahrhaben will oder sich zurechtlegt. Das heißt, keiner von uns, behaupte ich mal einfach daher, obwohl ich ja nicht in ihren Kopf gucken kann, hat also ein homogenes Gewissen. Sondern wir haben Stellen, wo das aufgearbeitet ist und wo wir ein feines, waches Bewusstsein haben. Und wir haben andere Stellen, wo wir eher ein bisschen laxer sind, so rum. Und das betrifft auch einzelne Gesellschaften, wo mal was im Vordergrund steht oder nicht. Und dass man von dort her sich fragen muss, wo habe ich vielleicht noch ein paar Drähte einzuziehen? Wo muss ich vielleicht das T7 ein bisschen auseinanderziehen, wenn ich da zu eng bin? Das müsste man also gucken. Das nennt man eine Gewissensbildung.
Es könnte ja doch sein, dass in der Gesellschaft überhaupt das Du sollst oft auch zugedeckt ist.
Ja.
Die Umsicht, also wenn ich jetzt am Berggrat gehe,
ja,
sagt mir die Situation, Du sollst.
So ist es.
Eine bestimmte Achtsamkeit, ja, haben im Umgang. Und dann ist das ganz organisch, dass ich das ausführe oder nicht leben will.
So ist es, ja.
Und die Gesellschaft deckt das zu. Aber mit dieser Wahrheitsfrage kann es nicht so sein, dass diese der Wahrheitsbegriff auch abgleitet.
Das tut er ja sowieso.
So in dem Sinne der Buchstabe tut.
Ja, das ist die eine Richtung.
Und dann wird das sozusagen, dann bin ich trotzdem jetzt, obwohl ich denke, ich habe die Wahrheit, ja, bin ich eben abgetrennt von dem, zum Beispiel von einem Satz, Christsein heißt, diese Wirklichkeit im Herzen zu haben, ja?
Ja.
Da kann ich dann merken, oh, das geht mir ab, oder?
Ja.
Das habe ich noch nicht erreicht und so weiter. Da kann ich dann umgehen, aber bei Wahrheitsbegriffen kann es ja eben so sein, dass die Leute, dass man selbst ideologisch...
Ja, alles ist bedroht. Natürlich ist Wahrheit bedroht, nur finde ich, dass heute die Bedrohung nicht dort liegt, wo Sie sie schildern, sondern ich meine, dass sie heute im Gegenteil liegt, weil die Leute so voller Angst, also darauf gucken, dass sie vielleicht zu verbohrt und festgelegt sind, dass sie eigentlich nur noch von Meinungen reden. Jedenfalls erlebe ich das immer wieder, und Meinungen muss man doch den anderen durchgehen lassen und so, das darf man doch nicht festlegen. Also heute verstehen doch die Leute, im Blick auf Meinung sind die doch beim Lessing mit dem Nathan. Also der wahre Ring vermutlich ging verloren, Der ist gar nicht mehr da. Und den richtigen Ring würde man daran erkennen, dass man beliebt würde, steht da merkwürdigerweise. Warum dann Jesus eigentlich am Kreuz gestorben ist, möchte ich gern wissen. Nicht? Und es gibt ein deutsches Sprichwort, vom Wahrsagen kann man gut leben, aber nicht vom Wahrheitssagen. Oder wer die Wahrheit sagt, muss ein schnelles Pferd haben. Das sind deutsche Sprichwörter, nicht? Die dorthin gehören. Also wieso der auf die Idee kommt, das macht einen beliebt, die Wahrheit zu sagen, das finde ich sehr merkwürdig. Und deswegen lassen die Leute das eigentlich heute weg und sagen, deine Meinung, meine Meinung. Und die sagen nicht Meinung, die sagen eben meine Wahrheit, deine Wahrheit. Und sagen dann, dass auch das Gegenteil hier Wahrheiten wahr sind, weil die immer für den Einzelnen wahr sind. Und das macht in meinen Augen ja das Denken völlig kaputt. Denn wer den Widerspruchssatz nicht hält, da sagt der Platon, der verschließt, vernäht sich und dem Gegner den Mund. Denn da kann man nicht mehr reden. Wenn ich das eine sage und das Gegenteil genauso behaupte, wenn ich sage, ich behaupte es und behaupte es nicht, ich behaupte sowohl als auch und ich behaupte weder noch oder so. Deswegen sagt der Aristoteles noch ruppiger und kürzer, wer den Widerspruchssatz nicht hält, unterscheidet sich nicht von den Pflanzen. Also mit dem kann man nicht reden. Das ist der Punkt. Dass es hier Unvereinbarkeiten gibt, das ist sofort nachvollziehbar. Aber Widersprüche können nicht gehen. Und das ist, deswegen gibt es heute, wenn ich, ist zum Beispiel das Wort Dogma ein Schimpfwort geworden für viele Leute. Dogma ist einfach nur Satz, Behauptung, nicht mehr. Und die gehören hin, ob in der Wissenschaft oder in der Religion. Das Besondere ist nun, dass tatsächlich von den drei großen, also Schöpfungsreligionen, wie wir sagen, dass davon nur eine dogmatische Religion ist, nämlich das Christentum. Bei den Juden spielt der Glaube keine entscheidende Rolle. Das berichtet ja die Hannah Arendt aus ihrer Jugend. Die ist in Königsberg aufgewachsen und dann kam so die Pubertät und sagte da zum Religionslehrer, also sie glaubt das alles nicht und was soll denn das? Dann hat der gesagt, ja, wer fragt dich, was du glaubst? Sollst dich dran halten. Da geht es ums Gesetz, nicht um den Glauben. Und dasselbe beim Islam, da hat man also den einen Satz, Allah und sein Prophet und dann die fünf Gesetze, die man halten muss und damit hat sich's. Das Christentum aber ist eine Credo-Religion, lassen wir erstmal das böse Wort Dogma weg und sagen Credo-Religion. Ne? Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. So schreibt er schon Paulus zweimal. Und Herr, das hatten wir ja gestern schon für die, da war nicht, Herr ist ja diese Übersetzung des griechischen Kyrios und Kyrios ist die Wiedergabe des unaussprechlichen Gottesnamens. Und das macht den Christen aus. Wer bloß sagt, Herr, Herr, das sagt Jesus dann wieder, ist ein schlechter Christ. Der muss dann die Folgen tragen. Aber Christ ist nicht einer, der anständig ist, sondern Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und deswegen gibt es anständige und unanständige Christen.
Aber wir können keinen zwingen zu diesem Zustand des Herzens.
Natürlich nicht, niemand. Ja, wäre noch schöner. Zwang geht da überhaupt nicht, aber man kann sagen, wer das nicht sagt, sollte sich nicht Christ nennen. Und diese Aufweichung, dass also Christ sein heißt anständig sein, das halte ich unanständig gegenüber jedem Nichtchristen. Deswegen habe ich das da immer auch scharf widersprochen, Drewermann, der sagt, Christen glauben nicht was Besonderes, sondern sie sind bessere Leute. Da habe ich gesagt, was fällt dem ein? Also ich kann sagen, ich glaube was anderes als andere Leute. Damit trete ich niemandem zu nahe. Der kann das gut finden oder blöd oder verrückt, das ist alles seine Sache. Aber das ist ein Unterschied. Aber zu behaupten, ich sei besser als der, wo käme ich denn dahin? Deswegen muss ich also schon dabei bleiben. Und deswegen ist das Christentum tatsächlich eine Satzreligion. Und dann zitiere ich da immer Luther, wenn der da sagt, tolle Assertion ist et ullisti Christianismum. Wenn du die Sätze aufhebst, hast du das Christentum aufgehoben. Also hier gehört wirklich ein Credo hin mit Sätzen, ob man Christ ist oder nicht. Amtlicher Christ. Rana hat dann gesagt, wenn jemand anständig lebt, dann darf ich glauben, dass er ein anonymer Christ ist, was ein ungeschickter Ausdruck ist, denn wer anonym ist, der weiß selber, wie er heißt, nur die anderen wissen es nicht, nicht. Hier wissen es die anderen nicht, sondern nur der Pater Rana weiß es nicht und das kann ja nicht stimmen. Also würde ich dann schon lieber sagen, unbewusster Christ. Und nehmen den Ausdruck von Viktor Frankl auf, der hat seine Dissertation geschrieben über den unbewussten Gott.
Nein? Aber wir wissen ja, was Rana hat trotzdem gemeint.
Ja, eben, das sage ich eben. Und das, er hat selber auch gesagt, es ist ein schlechter Ausdruck. Nur muss man den also verbessern. Was meint er denn wirklich genau? Der meint nicht, was der Nathan tut. Er sagt, die Hauptsache, man ist anständig und dann spielt alles andere keine Rolle. Sondern Rana sagt, das muss man nachvollziehen, diesen Gedanken. Wenn jemand auf Dauer anständig lebt, dann weiß der Christ, das kann man nur aufgrund der Gnade Gottes. Weil es so schwierig ist, ein guter Mensch zu sein. Manche Leute spitzen das so zu, das kriegt ein Mensch überhaupt nicht hin. Dazu musste man Gott sein. Deswegen gibt es nur einen Menschen, der es wirklich geschafft hat. Nicht? Aber das ist dann nochmal ein Punkt für sich. Dass man also normalerweise sagt, wer auf die Dauer anständig ist, kann das nur durch die Gnade Gottes. Alle Gnade Gottes ist aber die Gnade durch Christus. Und jetzt, und deswegen diese Gnade nun, jetzt kommt der dritte Satz, der ganz wichtig ist. Diese Gnade hat zugleich eine kognitive Seite. Das ist das, was bei Nathan fehlt, bei Lessing. Diese kognitive Seite, die nennt man in der religiösen Sprache Glaube. Und da gibt es zwei Formen von Glauben. Das eine ist der Satzglaube. Rana würde sagen, der kategoriale Glaube, von Kategorien auf den Kopf zusagen. Das gehört in die Gerichtssprache. Dass jemand sagt, Jesus Christus ist der Herr, um dann nochmal den Paulus zu zitieren. Das ist ein Satzglaube. Es gibt aber auch den transzendentalen Glauben, der ist ein Blick auf die Welt mit den Augen, jetzt etwas pathetisch gesagt, mit den Augen Gottes, des Schöpfers oder eben mit Jesu Augen. Das heißt, man guckt von dort her auf die Welt und hat ein anderes Verhältnis, ohne dass man den Namen Jesus kennt. Und deswegen kann dann Rana sagen, natürlich werden die Menschen durch den Glauben gerettet, aber Glaube muss hier nicht heißen, dass ich das ausdrücklich weiß. Habe ich gestern noch, ich war noch abends nochmal in Augsburg und habe dort geredet, war auch eine Studentin da, die sagte, ja, also wenn man dann Jesus nicht kennt, dann kann er mir ja gar nicht vergeben, sage ich, na, so nicht. Das geht nicht danach, ob wir ihn kennen, sondern die Hauptsache ist, dass er uns kennt und das können wir dann schon glauben. Nicht? Also wir müssen nicht denken, die anderen gehen da einfach verloren oder so, sondern wenn ich diese Grundhaltung des Glaubens habe, von dort her darauf blicke, geschenkt stehe ich im Guten und das ist das, was Rand an anonyme Christen nennt. Also bitte nicht verwechseln mit dem Nathan, der sagt, was man glaubt, ist wurscht, auf die Meinung kommt es nicht an, die Hauptsache, man ist anständig, das ist nicht gemeint bei Rand. So verstehen es aber viele, aber dann haben sie ihn nicht verstanden, denn das wäre falsch. Die Bibel gesagt, dass der Glaube auch mit dazu gehört. Und jetzt kommt aber an, wie interpretiere ich das eben? Also diese kognitive Seite, dass ich auf die Welt gucke mit Gottes Augen, um es so auszudrücken, dass das mit dazu gehört. Und das kann ich tun, auch wenn ich Jesus nicht kenne. Und darauf kommt es an. Bitte?
Warum alle Gnade kommt von Christus, wenn es auch diesen Transzendentalglauben gibt? Ich meine, es kommt auch Gnade von Gott Vater. Hat das wieder mit der Trinität zu tun?
Oder? Alles kommt vom Vater, Sie haben völlig recht. Aber sagen jetzt die Christen, darüber können sich ja andere auch aufregen und beschweren, dass tatsächlich diese Gnade des Vaters durch Jesus Christus kommt. Der hat uns erlöst, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben durch ihn, ja. Aber das heißt nicht, dass man das wissen muss, deswegen, es kommt auf ihn. Ich habe das den Studenten immer so erklärt, früher hat man ja gesagt, dieser berühmte Satz, außerhalb der Kirche kein Heil, und hatte als Bild im Kopf die Sintflut, und wer in der Arche sitzt, ist gerettet, und wer nicht in der Arche ist, der ertrinkt. Wo ich ja immer dann schon sage, schon als Kind hat mich das geärgert, die Fische durften überleben, waren die so anständig oder was war da los? Das hat man also schon immer geärgert irgendwie, dass das da drinnen steckt. Aber man muss auch diese Dimension nochmal offener halten. Und dann habe ich gesagt, nein, da schwimmen noch ein Haufen Bretter rum, aus denen basteln sich die Leute Flöße oder so und kommen auch. Aber wenn Sie die Bretter umdrehen, da ist überall eingebrannt das PX, also das Chiro. Also die gehören alle der einen Firma. Ne? Das heißt, also alle werden gerettet durch Jesus Christus, auch wenn sie es nicht wissen. Ist die Arroganz, wenn Sie so wollen, oder eben die Dankbarkeit der Christen?
Seit dem Zweiten Vatikanum?
Nein, prinzipiell schon vorher. Das Vatikanum hat es ganz deutlich gesagt, jetzt hinsichtlich nochmal der Religionsfreiheit, das war nochmal der Punkt. Also auch vorher hat man schon gesagt, dass auch Leute dann trotz ihrer Religion gerettet werden. Also ein anständiger Buddhist oder was auch immer. Aber es gibt eben auch Texte, vor allen Dingen ein Text aus dem Konzil von Florenz, das wirklich unangenehm ist, wo also dort gesagt wird, auch wenn man da den besten Willen hat und alles, aber wenn man eben als Jude stirbt oder als Muslim, dann kommt man in die Hölle.
Es geht ja letztlich um die Heilsfähigkeit.
So ist es. Und da hat eben vor dem Zweiten Vatikanum gesagt, jeder kann gerettet werden, auch trotz seiner falschen Religion. Und Paderaner hat dann immer schon gesagt, na, also wenn doch gar keine andere Religion da ist, kann ich doch nicht sagen trotz, sondern dann ist das eben der Weg, wie jemand sich zu Gott verhält. Das hat damals Ratzinger ziemlich scharf attackiert, hat gesagt, dann könnte man auch sagen, wenn ein guter Nationalsozialist ein guter Nationalsozialist ist, dann kommt er wegen seines Nationalsozialismus in den Himmel. Und das geht natürlich nicht. Rana hat von Religionen gesprochen, nicht von Pseudo-Religionen. Also das war keine gute Antwort darauf. Aber jetzt war das Neue in dem Konzil, und darum haben die ja gekämpft, dass man früher immer gesagt hat, die Wahrheit hat Rechte, der Irrtum hat kein Recht. Also wenn die Katholiken die Minderheit in einem Staat sind, dann fordern die nach dem Naturrecht, dass sie also ihre Religion ausüben dürfen. Wenn die Katholiken die Mehrheit haben in einem Staat, dann dürfen die anderen nicht in derselben Weise auftreten, weil der Irrtum nicht dieselben Rechte hat wie das andere. Und das ist das, was ja heute noch bei den Pierce-Brüdern da drinsteckt, dass sie sagen, hier ist verraten worden eine ganze Tradition, während es darum ging, das wurde geklärt, aber mit harten Kämpfen, dass gesagt wurde, weder Wahrheit noch Irrtum haben Rechte, sondern Rechte haben Menschen. Und Menschen haben ein Recht auf ihre Freiheit und haben deswegen ein Recht, auch ihre Religion zu wählen und zu haben. Und deswegen kann man die nicht in der Form unterdrücken, wie man vorher argumentiert hat, wenn man da gesagt hat, die Wahrheit hat Rechte und der Irrtum hat Rechte. Ist Unfug, Rechte haben Menschen. Und Menschen haben das Recht zu ihrer Freiheit, zu ihrer Überzeugungsfreiheit, zu ihrer Religionsfreiheit, zu ihrer Meinungsfreiheit. Und haben auch das Recht, das auch nach außen zu zeigen, öffentlich zu zeigen. Da muss man dann sehen, dann kommt jetzt die Rechtsfrage hinein, wie wird das abgestimmt? Wie laut dürfen, ab wann die Glocken läuten in Oberammergau oder so ähnlich? Nicht? Sind ja Prozesse gelaufen drüber, weil die Leute im Urlaub da ausschlafen wollen oder was weiß ich. Nicht? Also was darf man wo tun? Darüber kann man dann nochmal reden. Wie laut darf der Muezzin da singen oder so? Aber grundsätzlich gehört auch die äußere Seite zur Religion dazu. Und deswegen ist das ja eben auch so ein Streitpunkt. Wann kommt das mal endlich in Saudi-Arabien oder so? Dass die Leute dort also Gottesdienst feiern können und dass man dort nicht nachgibt und einknickt und dann die Rotkreuzwagen übermalt mit einem roten Halbmond, sondern sagt, wenn ihr uns mit eurem Kreuz nicht nehmt, dann macht eure Geschichte alleine, dann kommen wir eben nicht. Dass man sagt, das gehört auch nochmal mit dazu zur Religionsfreiheit, dass sie sich auch äußerlich zeigen kann. Das müsste man also sehen. In den Grenzen nochmal, je nach Kultur und Gesellschaft, das ist klar, das muss ausgehandelt werden. Das ist eine Frage des Rechts und der Rechtsprechung. Aber die Grundlage, die ist erstmal gegeben, die Freiheit zur Religion und auch zu ihrer gemeinsamen Ausführung, weil Religion nicht eine innere Religiosität ist, sondern ein äußeres auch durchführen. So dass das mit hineingehört. So wie jetzt da dieser Kampf da, dass man angeblich nicht mehr Martin feiern darf, weil dann die armen Muslimkinder unterdrückt werden. Nicht? Das ist ja wirklich verrückt. Nicht? Anstatt dann umgekehrt zu sagen, wir gehen nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern auf den größeren, feiern wir genauso das Zuckerfest der Muslime mit den Kindern. Warum denn nicht? Aber sagen wir, lassen das weg und feiern dann noch Sonne, Mond und Sterne fest. Nicht? Statt so, da war ja der Vorschlag. Nicht? Dann hat der eine Grünen-Chef das ja auch gefordert. Nicht? Oder von der Linken war von der Linken, ja. Sie sagt, das wollen wir doch einführen und weg und nennen das nur noch Sonne, Mond und Sternefest. Nicht? Nein, das heißt Martinsfest. Und ist eben ein wichtiger Brauch und Verbindungskraft, die hingehört. Und dann feiert man das muslimische Fest eben auch. Bitte?
Kann man denn Religion wählen? Was soll ich mir dann da vorstellen?
Der Einzelne wählt natürlich nicht, aber von außen muss man es so formulieren. Also im Einzelnen begegnet so etwas, dass er eben sagt, ich bin jetzt wirklich Jesus Christus begegnet, war vorher nichts oder war vorher Muslim oder Jude, genau wie es umgekehrt gibt. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die Christen, habe ich gestern Abend auch, ein Teilnehmer sprach das auch noch an, dass er neulich mit dem Auto gefahren war und hat dann zwei Anhalter mitgenommen. Das eine war ein ehemaliger Katholik, der jetzt Muslim geworden war, und das andere war eine ehemalige Protestantin, die jetzt Buddhistin war. Und haben sich eben so darüber unterhalten, so, was da so ist. Also es gibt Entdeckungen, von außen nennt man das Wahl. Sie haben völlig recht, ich kann nicht hier so Bricolage machen und jeder, das ist ja das, was wir heute haben, jeder wählt sich da so aus und nimmt sich was und macht sich seine Privatmischung da. Nicht?
So ist es, so höre ich das auch.
So hört man es heute dauernd.
Von sozusagen, wie ich das jetzt nenne, Berufstheologen.
Ja.
Ich wähle mir meine Religion, das sage ich, das ist wie im Supermarkt.
Genau so,
ja.
Genauso. Nein, nein, also da muss man ganz scharf widersprechen. Nicht ich wähle, sondern ich werde gerufen.
Bei Jesaja heißt es ja, gibt es ja den bösen Ort, euch erwähle, ist mir ein Gräuel.
Ja,
das heißt, er wähle.
Genau, genau so. Nein, nein, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen sage ich, wir erscheinen als erstes in der vierten Person. Nicht? Wir werden, deswegen ist im Neuen Testament kaum von Suchen die Rede. Heute haben es die Leute immer mit Suchen, Sucher oder so. Suchen geht schon deswegen nicht, weil man dann ein Suchbild haben muss. Und das ist sicher falsch, nachdem man nicht genau weiß, was man sucht. Nicht? Sondern man soll warten, bis man gefunden wird. Das ist der Punkt. Von Wachheit und Warten ist dauernd die Rede im Neuen Testament. Dass man das nicht verpasst.
Erklären Sie das Zeichen bitte nochmal. Für mich ist das ein Roh.
Das ist auch ein Chiro, das heißt Christos, Christus. Nicht? Aber die Leute, die das nicht können, nennen das PX.
Und das Chi ist das?
Das ist das Chi,
ja.
Und das ist das Roh. Also das ist der Anfang, also Chir, Christus. Und das ist die Christus-Monogramm, nennt
ja, das. Ja, das weiß nicht? Ich, aber ja, ja. Wusste nicht, Chiro, das
ja, ja.
Ich
nicht. Nicht? Das ist das Chi.
Ja.
Und das haben ja die Kirchenväter, das Chi, auch im Kosmos wiedergefunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der taucht dort auf. Das ist nämlich die Ekliptik und der Zodiacus, die bilden das Chiro. Und deswegen sagen die, das ist der kosmische Christus, das Kreuz ist eingezeichnet in die Schöpfung im Ganzen. Mit dem Chi. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat dann, von den Jesuiten hat das vor allen Dingen Pater Schade gemacht, der früher auch hier Kunstgeschichte, die Vorlesungen gehalten hat. Er gehörte mit zu dem Team damals, also einer meiner Professoren damals gewesen, der als Kunstsachverständiger dorthin zu den Stimmen der Zeit und hat das immer ausgearbeitet. Und einer seiner Schüler ist der Herr, jetzt den Namen wieder weg, gleich fällt er mir schon wieder ein, der ist Referent in Weingarten, Hilbig. Der nimmt das also auf und denkt also auch von dort her, von diesem Kosmischen, und zieht die Kabbala ein und all die Geschichten. Und sagt, das haben sie vor allem im Kolosserbrief. Nicht bloß der historische Jesus, sondern auch nochmal der kosmische Christus im Kreuz, im Chiro, also im Chi, das hier da ist. Nicht? Und von dort her ist das dann so ein bekanntes Zeichen. Das
war und es war doch wohl Konstantin, der das alles auf seinem Banner immer stehen hatte und damit angeblich alle anderen geschlagen
hat. So ist es, ja. So das, der hat das Kreuz gemacht eben. Ja. Und der selber hat sich ja zurückgehalten. Er hat schon gewartet mit der Taufe bis zum Totenbett, weil er sagt, wer weiß, was noch alles passieren kann. Nicht? Aber das ist das Problem. Steht auch im Talmud. Bekehre dich einen Tag vor deinem Tod. Ja, ja. Nur wann aber ist das?
Weißt du, wann der Tod kommt?
Genauso, das ist gemeint. Und deswegen besser heute als morgen. Nicht? Also das ist genau der Punkt, aber so war das. Das ist richtig.
Ja. Ja.
Seit wann dieses Kreuz für Christus?
Oder dieses Monogramm, das weiß ich nicht.
Weil ist ja nicht naturgegeben.
Nein, nein, natürlich nicht. Also das ist irgendwann im ersten oder zweiten Jahrhundert, wissen Sie das, ist das bei Ihnen vorgekommen? Ich habe ja nicht Theologie studiert, also ich weiß es nicht.
Also nee, ich habe es zum ersten Mal bei Konstantin gelesen.
Das Chiro?
Ja.
Mhm. Aber wahrscheinlich ist es älter, der hat das nicht erfunden. Ja, ja, das war sicher schon da vorher.
Die Konstantin-Geschichte ist ja eher eine Legende.
Das kommt nochmal dazu, dass da viel Legendarisches da dran ist, nicht? Ja, da wissen wir nicht so genau, ist nicht? Eben, ja, ja, würde ich auch sagen. Kann man nicht so sagen. Ich notiere es und guck mal nach, kann man sicher einfach googeln und wird sofort wissen. Man muss einfach nur Chiro nehmen und dann wird man es also gleich wissen, nicht? Wie es ist. Also, das war, wie kamen wir da gerade drauf? Wir waren an sich bei der, ach so, wir waren beim anonymen Christen und beim Gewissen. Das war unser Punkt, wo wir das gemacht haben. Und das im Gewissen, also diese Begegnung geschieht, auch wenn ich den Namen nicht weiß. Das war der Punkt, und dass ja der Glaube auf jeden Fall hineingehört. Und das, meine ich, könnte man alles zu dem, was da Gewissen heißt, so mit sehen und mit annehmen. Der nächste Satz aus diesen Texten, die ja auch für die Lou Andreas Salem war, ist auch ein sehr wichtiger Satz, finde ich, dass Grad und Art der Geschlechtlichkeit eines Menschen bis in die letzte Höhe seines Geistes hinaufreicht. Das heißt, gegen die verbreitete Idee, dass der Mensch eigentlich die Seele wäre und dass die Seele eigentlich rein geistig und geschlechtslos ist und steckt dann in einem Körper drin, sodass das so nachträglich dazukommt, aber eigentlich mit dem Geist nichts zu tun hat. Während wir ja wirkliche Leib-Geist-Wesen sind, das heißt, wir sind nicht ein Geistwesen, eine Art Engel in einem Körper, so wie das bei Plato klingt und bei Descartes dann wieder nochmal, sondern wir sind Geist-Leibwesen. Das heißt, unsere Sinnlichkeit ist eine geistige Sinnlichkeit und keine tierische Sinnlichkeit. Wir haben deswegen zum Beispiel eine Kochkunst, was zum Beispiel die Tiere nicht haben oder so. Also man kann nicht sagen, wir haben tierische Anlagen bei uns, tierische Teile und dann geistige Teile, sondern der Mensch ist im Ganzen eins. Die Griechen denken das eher so in Stücken, also jedenfalls der Platon. Bei Aristoteles ist es schon anders, aber hebräisch ist das ganz anders. Der Mensch wird immer als ein Ganzer gedacht. Und wenn er Fleisch genannt wird, ist der Ganze gemeint, insofern er verletzlich und bedroht ist. Als Seele, da haben wir noch zwei Seelenbegriffe. Wir haben also den Nefesh, das heißt eigentlich Kehle und das Stöhnen. Das ist also die Seele, die unser Leben bedeutet. Und dann gibt es nochmal die Neshama, das ist die Geistseele, die Gott uns einbläst. Wir haben also zwei Seelen in uns zum Beispiel. Aber die haben wir eben jetzt nicht, darf ich nicht sagen, so als Seele extra, sondern wir sind als Ganzes eine Seele, wir sind als Ganzer ein Fleisch, wir sind als Ganzer, während die Griechen uns so in Stücke teilen. Und Descartes auch wieder. Das muss man also sehen, dass das hier anders gedacht wird, in der Ganzheit. Die Vielfalt gehört hinein, aber nicht, dass sie sich in Teilen zusammensetzt. So wie der Descartes dann sagt, da gibt es ein Denkding, so sagt er, res cogitans, Denkding, das nennt er Seele, und dann gibt es ein ausgedehntes Ding, und das ist der Körper, da kann man nicht Leib sagen, bei Descartes gibt es kein Leib. Während es hier um Leib geht, Leib und Leben, diese Verbindung, sodass also auch die Sexualität des Menschen keine tierische Sexualität ist, sondern eine personale Sexualität, dass das gewisse Integrationsaufgaben stellt, gehört auch auf das Blatt nochmal dazu, das ist wahr. Aber es ist nicht so, dass die Sexualität im Menschen sein tierischer Anteil sei, was man oft so lesen oder hören kann. Sondern das ist beim Menschen anders, es ist als Ganzes geistig. Deswegen wissen wir ja auch nicht, deswegen hat Heidegger gesagt, die Tiere sind uns das Fremdeste, weil sie uns das Nächste sind. Wir wissen nicht, was ein Bewusstsein ist, das kein Selbstbewusstsein ist. Wobei mit Selbst jetzt was Besonderes gemeint ist. Mit Selbst ist nicht, dass das Individuum sich entdeckt. Das haben wir festgestellt, dass das geht. Also wenn Sie einer jungen Schimpansin da einen Fleck da auf das Ohrläppchen malen, dann wischt es sich das ab vom Spiegel, wenn der Hund das nicht begreift. Der bellt dagegen und denkt, das sei ein anderer Hund. Das ist also nicht gemeint mit Selbstbewusstsein, sondern dass wir dieses Bewusstsein haben, dass wir nochmal uns beurteilen und zu uns nochmal in einem Verhältnis eben des Gegenüberstehen und so des Leidens an uns selber und all die Dinge, die hineingehören. Das macht Selbstbewusstsein aus. Was ein Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein ist, wissen wir einfach nicht. Und deswegen wissen wir auch nicht, was Sinnlichkeit, ob nun sexuelle oder beim Essen oder bei Musik oder wie auch immer, Schönheit, wie das wahrgenommen wird von Tieren, wissen wir nicht. Weil das bei uns auf geistige Weise wahrgenommen wird und dort auf eine andere Form. Und dann sind wir die Gefahr, die Tiere entweder zu sehr wie Maschinen bloß zu denken und als Ess und etwas, oder sie zu sehr dem Menschen anzunähern. In beiden Fällen tut man ihnen Unrecht und schädigt sie. Weil sie als sie selbst behandelt werden wollen, das wissen wir aber nicht, wie das ist. Nicht? Das muss man also mitsehen, dass das hier drinnen steckt. Und so ist, sagt er, also ist die Geschlechtlichkeit eines Menschen Grad und Art bis in die Höhe des Geistes hinauf. Wir haben ja heute wieder diese neuen Ideen mit der Gender-Idee, nicht? Die erste Form der Frauenbewegung waren ja zu sagen, Mathematik gibt es keine männliche und weibliche Mathematik. So haben die ja erstmal eingesetzt und haben den Unterschied bestritten, erstmal schon. Dann kam die zweite Welle, die sagt, nein, natürlich ist das ein Unterschied, bei der Mathematik nicht. 2 mal 2 ist für alle 4. Aber je personennäher etwas ist, zum Beispiel der Glaube, zum Beispiel die Theologie, zum Beispiel die Philosophie, zum Beispiel die Kunst, umso stärker ist die Person als Ganze drin beteiligt und dann ist es ein Unterschied, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und es ist ein anderes Verhältnis dann, im Selbstverhältnis auch oder so, die dort besteht. Und heute haben wir ja wieder von dort her und von Sartre her und von Simone de Beauvoir diese neue Gender-Theorie zu sagen, was da biologisch ist, spielt gar keine Rolle, sondern es geht nur darum, was wir sozial sind oder wollen. Und deswegen die Absage an die Diktatur der Zweigeschlechtlichkeit, das sei Biologismus, sondern es gibt eben viele Geschlechter. wie ich dann Dresden dazu geredet habe zum Thema, sagte eine Hörerin 12. Kommt auf 12. Schöne Zahl, ja. Aber wie man es meint, ich habe da nicht nachgefragt, weil ich wollte das nicht noch weiter vertiefen. Nicht?
Heute steht in der Zeitung, dass jetzt die Pistole für die Frau entdeckt haben.
Aha. Naja, also es ist wirklich eine ganz merkwürdige Sache, die da drin steckt. Also dieser berühmte Satz von der Simone de Beauvoir heißt ja, man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Und das ist also der Satz, und das andere zählt nicht. Nicht? Das berühmte Eingangssatz, also vom zweiten Band ihrer großen Ausgabe, Deuxième Sex.
Ja, das ist ja der marxistische Satz, das gesellschaftliche Sein.
So ist es.
Das
macht, genau.
Das ist da jetzt übertragen auf die Genderfrage.
Genau so. Ja, ja. Das haben wir ja, die beiden Pole. Entweder macht man es eher so biologistisch oder man macht es eben also soziologisch. Bitte?
Also vielleicht denke ich jetzt gerade falsch, aber meinen Sie jetzt, dass also zum Beispiel ein Celan-Gedicht ein männliches Gedicht ist?
Da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht. Also es gibt, also erstmal muss man sagen, dass das Reden über männlich und weiblich natürlich immer nur statistisch und allgemein gilt. Aber dass man in dieser Allgemeinheit, ich war mal eingeladen von den katholischen Akademikerinnen über Mann und Frau zu reden, weil die das mal hören wollten. Nicht? Und da habe ich das mir damals überlegt und die haben zugestimmt, das ein bisschen an der Sprache festzumachen und zu sagen, dass die Männer eher mit der Sprache instrumentell umgehen. Dass das männlich sei, es gibt so eine und solche, und dass Frauen stärker also atmosphärisch damit umgehen. Und habe als Gedicht dann genommen, dass der, ich glaube Frisch ist das, dass der sagt, ich muss also, ein Text, ein sprachliches Kunstwerk ist so, dass ich den Edelstein aus der Druse heraushauen muss. Also ich muss das Gestein drumherum weghauen und muss aufpassen, dass ich nicht den Stein verletze, aber dass auch nicht zu viel von dem dran kleben bleibt, sondern dass ich den Stein als solche rauskriege. Während die Hilde Domin sagt, Wort und Gegenstand lagen aufeinander wie Liebende oder so. Das ist einfach ein anderes Bild, um daran zu gehen, wie ich mit Sprache umgehe. Ich finde, das sind so zwei Archetypen. Das eine würde ich männlich nennen, das andere weiblich. Und jetzt müsste man bei den Autoren gucken, so jemand wie die Bachmann, die ist ja sehr männlich in vielen, in allem in ihrem Durchsetzen. Und das ist gar kein Problem, genau wie es Männer gibt, die stärker weiblich sind. Bei Celan würde ich eigentlich schon eher denken, dass er da sehr stark männlich auch denkt und schreibt in der Form. Also empfinde ich bei seinen Gedichten so.
Aber bei Musik oder Bildern?
Wird es ganz schwierig. Wird ganz schwierig. Sie haben völlig recht. Ich will nur sagen, dass das offenbar eine Rolle spielt. Und Sie würden es doch auch sagen, also das Verhältnis zum Leib bei Tänzern, Tänzerinnen oder so, dass das schon ein anderes Verhältnis zu sich selber bedeutet. Also ich meine, also das muss man nicht so sagen. Ich bin der Meinung, dass der Geschlechterunterschied der fundamentalste ist zwischen den Menschen. Marxisten würden nicht sagen, die würden sagen, zwischen der Herrin und der Zofe, das ist der größte Unterschied. Ich würde sagen, nein, der größte ist zwischen Mann und Frau erst einmal. Angefangen von schon dem Unterschieden im Grundumsatz und all dem. Wenn ich nämlich den Leib nicht als Körper denke, sondern als Leib, also als die Weise, wie ich da bin, dann behaupte ich, kann es doch für das Selbstverhältnis nicht nebensächlich sein, ob ich von meiner Leiblichkeit angelegt bin, darauf in einen Menschen einzudringen oder einen Menschen in mir aufzunehmen. Ob ich einen werdenden Menschen 9 Monate in mir trage oder nicht, das kann doch nicht nebensächlich sein. Für das Selbstverhältnis, für das Verhältnis zum anderen Geschlecht, für den Umgang mit der Welt. Ich finde, dass das was fundamental anderes ist dann. Dass wir zugleich auch Anteile des anderen in uns haben, das ist ja notwendig, sonst ginge es überhaupt nicht mehr. Jung spricht dann von der Anima des Mannes und vom Animus der Frau und so, was mache ich mit den Brustwarzen als Mann oder so Geschichten. Nicht? Also dass es da tatsächlich so Entwicklungen gibt, dass das nochmal mit drinnen steckt, damit man sich ein Stück weit einfühlen kann. Aber dass das ein fundamentaler Unterschied ist, der Meinung bin ich also eigentlich immer noch.
Wenn ein Mann mit der Verführungskunst einer Frau tanzen wollte, was er also mimetisch leisten
kann er.
Aber es ist dann doch eine Verstellung.
So ist es. Er kann das blenden daraus kriegen.
Es kann auch als Witz
ja, so ist sein, es, genau so.
Es ist dann doch eine, ja, es erreicht bestimmte Schichten.
Meine ich doch.
Wir sind ja auch heute nicht mehr zufrieden, wenn die Menschen, Männer, also bis noch im Mittelalter war, als Schauspieler immer die Frauenrollen, obwohl so sie ganz toll machen.
Ja, machen, eben.
Aber wer schon ein anderes Bewusstsein entwickelt hat, ja, der sagt, es ist gut. Heute dreht sich es ja um, heute spielen die Frauen
die Männerrollen.
Die Männerrollen, ja. Und man muss sagen, ich habe es gerade jetzt in den Kammerspielen oder am Volkstheater erlebt, gerade die Rollen mit großer Schärfe und Grausamkeit können heute die Frauen für mein Empfinden, wenn das ernsthaft
so ist,
die Inszenierung besser als Männer.
Ja, ja, ja.
Ist wirklich ein,
ja, muss man sagen.
Wahnsinn,
nee, muss man sehen. Shakespeare ist ja ganz, also Shakespeare spielt ja dauernd damit, dass die Männer, die da Frauenrollen spielen, dann Frauen spielen, die Männer spielen. Nicht?
Ja, ja,
also
ja,
das Theater im Theater, dauernd kommt das vor.
Ist noch der Junge, hat er noch die Stimme oder ist er schon mit Stimme?
So ist es,
weil
nicht?
Die Frau, die Mädchen.
Ja, eben, nicht? Das, ja, genau.
Und dann,
nicht?
Kann er das ganze Stück, ja, spielen,
ja,
weil die,
ja,
Stimme nicht.
Ist schon wahr.
Warum wird immer von der Verführungskunst der Frauen gesprochen? Ich finde, Männer können sehr wohl verführen.
Das stimmt schon, das ist halt ein Mann, der das sagt.
Ja.
Also, nein, nein, es ist klar.
Also ich will jetzt andersrum aussehen.
Ja, also selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Nein, nein, es steckt in jedem, also man projiziert die Probleme mit dem eigenen Geschlecht immer aufs Gegengeschlecht. Deswegen behaupten immer, die Männer wollen, sagen immer, die Frauen wollen nur das eine, und die Frauen sagen immer, die Männer wollen nur das eine, nicht? Und jeder sagt, das andere ist eigentlich der Bösewicht, nicht? Weil man die Probleme mit sich selber hat, die da auftaucht. Das ist halt so. Und wenn man das so sieht und weiß, ist es doch auch wieder dann ganz nett. Das muss man so einfach mit berücksichtigen. Ach ja, wo wir ja alles hinkommen. Aber das macht ja gar nichts. Ne? Dann nehmen wir noch, eben, wir nähern uns, nee, zum Glück noch nicht, wir haben ja noch 20 Minuten. Also wenn Sie jetzt das Nächste angucken, da haben wir ja gerade noch mal so etwas. Erstmal noch mal hier, jetzt die Liebe zum Leben ist beinahe der Gegensatz der Liebe zum langen Leben. Alle Liebe denkt an den Augenblick und die Ewigkeit, aber nie an die Länge. Bitte machen Sie, das ist ein ganz wichtiger Satz. Weil die Leute denken immer bei Ewigkeit, lange Dauer, es wird auf die Dauer langweilig, kann man sich immer die goldenen Throne angucken, und was soll das werden? Überhaupt nicht gemeint, stehendes Jetzt. Und im Zarathustra, im vierten Band, wird er das dann so schildern, dass der Zarathustra da eines Mittags sich also hinlegt unter einen Weinstock und dann, er sagt eigentlich, steh auf, meine Seele, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, aber die Seele will nicht und sagt, nein, wird nicht gerade die Welt vollkommen, und ein goldener Tropfen braunen Honigs tropft also da den Mittag in den Mund oder so und sich kurz ausstrecken und Ding, und dann schläft er ein und wacht wieder auf nach einer Zeit und dann sagt er, aber die Sonne steht immer noch da, wo sie stand, da sagt er, dem kann man annehmen, dass das Ganze nur einen Moment gedauert hat. Also er sieht ganz eng zusammen Augenblick und Ewigkeit. Weil die Ewigkeit klassisch definiert ist, auch von Boethius stammt ja die berühmte Definition, totius vitae simul ac perfecta possessio, des ganzen Lebens gleichzeitiger und gesammelter Besitz. Also reines, stehendes Jetzt. Kein Vorher, kein Hinterher, kein Vergehen, reines, gesammeltes Jetzt. Das ist mit Ewigkeit gemeint. Das Simul, ganz
das
wichtig.
Alles gleichzeitig.
Alles gleichzeitig.
Das wird nämlich, wenn man von Dauer spricht, völlig vergessen.
So ist es, dann ist es weg.
Gleichzeitigkeit ist das viel größere.
Genau, so ist es. Und da kann man sagen, ja, gibt es das überhaupt? Und dann habe ich überlegt, wo gibt es sowas als Bild? Also das meiste Bild, was die Leute malen, ist ja, man malt einen Kreis und sagt, jeder Punkt ist vom Mittelpunkt gleich weit weg. Das stimmt ja auch. Es bleibt aber natürlich bestehen, dass der Mittelpunkt steht, mit den Augen dem folgen muss. Wir laufen dann hier außen lang. Aber der Ewige guckt also und sieht das einfach so. Wir haben aber noch ein anderes Bild bei uns. Wir können nämlich eine Melodie im Kopf haben. La, 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 la. Das kann man als Ganzes im Kopf haben. Das heißt, Sie haben nicht ein Nacheinander der Noten im Kopf. Sie haben auch keinen Akkord im Kopf. Sondern Sie haben das Nacheinander zugleich im Kopf. Sonst hätten Sie keine Melodie im Kopf. Und wenn wir das schon in unserem kleinen Kopf haben, dann kann man von dort her sehen, dass es nicht bloß dummes Gerede ist, wenn jemand sagt, totius vitae simul ac perfecta. Nicht? Wir können schon, indem wir eine Melodie, ich meine, die großen Leute können eine ganze, also Symphonie im Kopf haben, nicht? Also da reicht es also bei mir, aber für vier Töne reicht es bei mir auch noch. Nicht? Also wenn man so guckt, wo man das dann also so hat in der Form, und dann habe ich das nacheinander zugleich vor mir, so wie wenn ich eben zugleich ein Bild vor mir habe und sehe die und die Seite zu gleicher Zeit, also Soweit mir das Blickfeld reicht, kann ich das ertragen, man muss sich auch fokussieren, wird sogar enger. Aber da habe ich ein räumliches Auseinander. So habe ich eben bei einer Melodie das zeitliche Nacheinander nicht als Akkord, sondern als Nacheinander im Kopf. Und, so,
und als Ganzes.
Und als Ganzes. Und so kann man, das wäre eine Hilfe, um so einen Schritt zu haben, dass man sagt, das ist völliger Quatsch, du denkst dir irgendwas aus und das hängt völlig in der Luft. Sag ich, na, ganz in der Luft hängt es nicht. Sondern es gibt schon so Ansätze, wo wir uns so rantasten können. Und deswegen geht es nicht um die Dauer.
Ist dieses Musikbeispiel jetzt für Nietzsche insofern, als er eigentlich von der Musik sehr beeinflusst
ja,
war.
Ja, eben.
Mit dem Dionysischen und dem Apollinischen.
So ist es.
Und
ja,
das
ja.
Dionysische hat ihn das ganze Leben begleitet.
So ist es.
Und da gibt es dieses Buch vom, das wollte ich mal erwähnen, vom Rüdiger Safranski. Und er fängt das an mit dem Satz, die wahre Welt ist Musik, und hört auf mit dem Satz, vielleicht hätte diese Seele doch auch singen sollen. Mhm. Also er bettet das ganze Leben und Denken von Nietzsche voll in die Musik ja. ein. Und ich muss sagen, mir ist das sehr plausibel.
Nee, ist auch so. Er hat ja auch selber komponiert. Nicht? Und Ding, also das gehört da schon mit hinein nochmal. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig gewesen.
Ich habe noch eine Frage zur Musik.
Ja.
Und zwar habe ich ein bisschen Kierkegaard gelesen, und er hat der Musik auch eine größere Rolle zugeschrieben als zum Beispiel der Dichter. Und ich hatte so eben entweder oder schreibt er am Anfang, zumindest wenn er über Mozartsche Operas schreibt. Gibt es da irgendwie einen Bezug zwischen Nietzsche und Kierkegaard?
Die haben sich nicht gekannt. Oder nicht aufeinander bezogen, aber die beiden werden immer wieder verglichen. Wenn Sie zum Beispiel die Vorlesungen von Jaspers nennen, dann sagt er, durch Nietzsche und Kierkegaard ist eine neue Situation im Denken eingetreten. Bei beiden besteht die Gefahr, dass wir sie entweder abseitig, sagen wir, sind krank und ein bisschen blöd, oder das kommt nie in Frage, oder auf der anderen Seite ihnen zu verfallen. Wir dürfen also weder Nietzscheaner noch Kierkegaardianer werden, aber wir können nur noch denken angesichts dieser beiden, als die beiden Antipoden. Und der große Theologe Hans-Urs von Balthasar, der hat ja seine Dissertation, sind drei Bände, germanistische Sache, also diese Apokalypse der deutschen Seele. Das Kernkapitel des Ganzen und woraus das entwickelt ist, ist auch ein Kapitel über Nietzsche und Kierkegaard. Kierkegaard, wie das also ganz korrekt da heißt, ne? Dass das der Hintergrund ist, wo es eine große Verbindung gibt. Bei Kierkegaard ist ja so, dass er die Musik vor allen Dingen an Mozart festmacht und da nochmal an Don Giovanni, also da kommt dann der ästhetische Mensch hinein. Er hebt sehr stark ab, dass die Musik das ist, was vergeht. Also Musik ist ja eine Zeitkunst und das ist das Schmerzliche dabei, und deswegen ist eine bloß ästhetische Einstellung von der Verzweiflung bedroht, weil das aufhört und zu Ende geht und nicht bleibt oder so. Deswegen dann der Versuch, der im Wagner endlose Melodie, ne? Sagen, wie die Melodie da ist, lebt man noch oder es geht so weiter. Wo vollziehe ich diese Sache, dass Musik... Rilke nimmt das ja extra auf, der sagt, der Tanz ist auch die Umsetzung alles Vergehens in Gang, sagt er. Das ist der Tanz, also das Vergehen wird verwandelt in Gang, und das Faszinierende bei der Kunst, gerade bei der Zeitkunst, ist, dass hier die Notwendigkeit und die Freiheit zusammengehen. Also ich kann, Augustinus sagt das schon so, ich kann nur sprechen, wenn Silben vergehen. Sonst bleibe ich ja in einer Silbe stehen. Eine Silbe muss weg und die nächste kommt. Ein Musikstück baut auf und macht, ein gutes Musikstück hört selber auf, und das Aufhören ist viel gefährlicher und schwieriger als das Anfangen. Anfangen ist schon schwierig genug, da vom weißen Papier sitzen, nicht? Aber das Ende ist noch schwieriger. Und wir kennen alle schlechte Barockstücke immer noch mal Dildum, Dildum, und dann sind sie kaputt. Nicht? Wenn die nicht an der richtigen Stelle aufhören können. Also dass wirklich dieser Bogen da hineingehört, und deswegen sind Kunstwerke, finde ich, etwas, die uns so beglücken und so betrüben, weil wir kaum an der richtigen Stelle aufhören. Wir hören zu früh auf oder zu spät, aber kaum je richtig. Während ein Kunstwerk etwas ist, was an der richtigen Stelle aufhört. Das wird nicht abgewürgt, das wird nicht abgeschnitten, das läuft nicht aus, das fasert nicht aus, das verhornt nicht. Es beschließt sich vom ersten Ton an, bis zum letzten, baut sich die Gestalt auf. Und schließlich, das ist das Faszinierende, finde ich, an der Kunst. Und das wird an den Zeitkünsten noch deutlicher als in allem, was gemalt ist oder so. Und Gedicht sind natürlich auch Zeitkünste, denn Gedicht wird eben gelesen und hört eben auf. Und ich sage, ich bin kein Inder und sage, also weil es so schön ist, noch 24.000 Verse weiter, sondern drei Strophen, a vier Zeilen und das ist es. Das soll gar nicht weitergehen. Und das fängt an, wenn es aufhört.
Aber es gibt natürlich schon eine Entwicklung in der modernen Musik und auch Aufführungen, wo man nicht mehr aufhören kann, man muss praktisch willkürlich.
So ist es.
Also keiner weiß, ist es das Ende
ja,
oder nicht.
Ja, eben, und das ist genau das Problem. Genau so. Sie haben völlig recht. Das ist, deswegen ja auch diese Reden, gibt es überhaupt noch Kunst oder ist das nicht schon vorbei? Weil genau dieser Rahmen wegfällt. Das war lange Zeit das Bestimmende dabei. Und ich bin halt auch so altmodisch, nicht, dass ich das immer noch so vertrete, dass ich sage, dass sich das in sich schließt, dass das Gestalt hat. Gestalt heißt Kontur. Und das ist das Wichtige bei der Gestalt. Dass die, ich finde, man kann das an der Kugel, wenn Sie eine Kugel meditieren. Einerseits ist die so in der Hand und drückt, wenn Sie so eine Steinkugel haben oder so, auf allen Seiten in gleichem Maße voll aus. Das ist keine Stelle, die Sie eindrücken können oder so. Ist ganz gefüllt. Und dann kann das Bild umschlagen und dann zeigt Ihnen die Kugel von jeder Stelle aus nur die kalte Schulter und stürzt nach innen in den Mittelpunkt hinein. Was Sie bei der Figur haben, beim Buddha. Der guckt einen nicht wirklich an, sondern der kommt man so nach innen hinein oder so. Nicht? Dass man einfach sieht, es gibt also diese Form, dass Gestalt einerseits das aus sich herausgehen ist, ganz gefüllt zum Rand, und dann kommt auf der anderen Seite diese zentripetale Kraft, dass das nach innen spannt. Und diese beiden Kräfte zusammen, die machen es aus. Rilke sagt das in einem Gedicht an Hölderlin, wo er sagt, der Tod wohnt in jeder Zeile. Und du betratest ihn. Dachte aber, auf der anderen Seite gingst du dann verklärt hervor oder so ähnlich. Also wo genau das hineingehört, das Enden können als Problem, die Abschiedlichkeit, die unbedingt nötig ist. Wie gesagt, an der richtigen Stelle aufhören. Ein Strich zu viel, einmal zu viel und hin ist es. Klassischerweise. Und jetzt hört das irgendwie so
ja,
auf.
Ich sehe vielleicht auch, dass keiner mehr geopfert werden will. Das Opfer macht es dann deutlich. Dann
so ist es.
Wird das umgangen, dann kann ja. Es doch irgendwie weitergehen.
Das werden wir hier im Folgenden noch wieder sehen, wenn er auf der nächsten Seite dann so Texte kommt, dass man den Tod mitwollen muss, sonst gibt es nichts Neues. Also dass man Dinge loslassen können muss und aufhören. Louis sagt, man kann nicht in den Blumenzwiebeln vom vorigen Jahr schnüffeln, sondern jetzt blühen sie und dann sind Dinge abzulösen und es kommt eine neue Lebensphase. Das mit den Frauen da ist weiter nicht, glaube ich, drüber zu sagen, nicht? Das wäre ein Thema für sich. Wenn Sie aber umblättern, dann kommen wir nochmal auf einen Satz, das ist dann die Seite 104, dieser Satz 311. Lieben wollen verrät Selbstmüdigkeit und Sattheit an sich. Geliebt werden wollen, aber selbst verlangen, Selbstsucht. Der Liebende schenkt sich weg, der, welcher geliebt werden will, möchte sich selber geschenkt bekommen. Das eine ist richtig, aber anderes auch falsch, behaupte ich, also in dem Satz dort drin. Also das Lieben wollen Selbstmüdigkeit sagt und Sattheit an sich selber, das finde ich einfach nicht richtig. Das ist nicht wahr. Es gibt das, es gibt diese Form, dass man sich loswerden will und sich vergessen will. Eine scharfe Formulierung habe ich in der Erinnerung in den Tagebüchern von Baudelaire, wo er sagt, die Sehnsucht danach, sich im Fleisch zu vergessen, dem wir den hohen Namen Liebe geben. Also dass es natürlich Formen der Liebe gibt, wo es eigentlich nur auf Selbstflucht hinausläuft, bis hin zum berühmten Helfersyndrom, nicht? Wo das ja längst also diskutiert wird, dass man eigentlich sich loswerden will. Beim anderen, das kann schon gemeint sein. Dass geliebt werden wollen ein Selbstverlangen ist und eine Selbstsucht, das würde ich schon sagen, wobei Sucht sollte man stark nicht sagen, Sucht kommt ja nicht von Suche, sondern Siechtum, ne, steckt da drin. Eine Form also der Krankheit. Der Liebende schenkt sich weg, das würde ich sagen, aber nicht, ich geschenke doch, ein echtes Geschenk ist doch nicht, dass ich da was wegschenke, womit ich nichts mehr anfangen kann. Nicht, das unterstellt er hier so. Selbst sagt man, hat sich satt und deswegen verschenkt man sich an wen anders, selbst Müdigkeit, na. Sondern es geht doch gerade darum, meine Formel heißt ja, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt bekommen zu können. Weil es nicht darum geht, dass Hälften ergänzt werden oder so, da à la Aristophanes, sondern dass es darum geht, bekommen zu können. Wer alles hat, der kann nichts bekommen. Wer nichts hat, kann nichts geben. Was aber sein soll, ist Austausch. Das soll sein, Kommunikation, Austausch. Und deswegen müssen wir was haben, um was geben zu können, einschließlich unserer Leiblichkeit und unser Selbst. Und auf der anderen Seite müssen wir Dinge nicht haben, damit wir sie kriegen können.
Aber was macht der Mensch alles fürs geliebt werden wollen? Also er verbiegt sich dafür.
So ist es.
Von daher ist es extrem, oder die Macht des Wissens.
Genau,
des
die gibt es.
Ja. Alles in diesen Aspekt hinein, da würde ich schon sagen, dass da im Großen und Ganzen dann vielleicht auch da was dran ist.
Dran ist an beiden was.
Als, als die andere Seite.
Stimmt.
Wollen. Also jetzt diese ganze Starverehrung, da ist ja auch so eine Selbstmütigkeit drin, mit Sattheit, das scheint ein anderer Zustand zu sein, der scheint mir das nicht ganz.
Ja. Also natürlich gibt es das, also um das gleich zu sagen, das wollte ich nicht bestreiten, sondern ich wollte sagen, es ist nicht richtig beschrieben. Ich behelfe mich an dem Punkt mit der Transaktionsanalyse. Die sagt ja, wir haben ein Kinder-Ich und ein Erwachsenen-Ich. Und ich sage, das Kinder-Ich will geliebt werden in uns und das Erwachsenen-Ich will lieben. Und wenn man deswegen über den Tod hinaus glaubt zu existieren, hat man eben zwei Sehnsüchte. Einmal so geliebt zu werden, wie es kein Mensch hier schafft, weil er eben nicht der liebe Gott ist. Und auf der anderen Seite so zu lieben, wie man es selber hier nicht schafft. Sodass einem das beides glückt und wir haben beide diese Ich hier in uns drin, das Erwachsene und das Kinder-Ich. Und ich finde aber größer das Erwachsene-Ich und wichtiger, also das, der Akt zu lieben. Von dem Inoue, so heißt er doch, glaube ich, dieses Buch Das Jagdgewehr. Das ist ein berühmter kleiner Roman von diesem Japaner. In der Bibliothek Suhrkamp gibt es das. Und da sind, das ist eine Geschichte zwischen drei Leuten. Und eine Erzählung, eine dieselbe Geschichte wird aus drei Perspektiven erzählt. Und das eine erzählt ein Mädchen. Und dieses Mädchen erzählt, dass sie wieder in der Schule war, sie da so aktiv und passiv übten und dass dann irgendein Mädchen so einen Zettel geschrieben hat, willst du lieber lieben oder geliebt werden? Und dann sei der Zettel so gewandert, wie das so ist in der Schule, nicht von einem zum anderen. Und die Mädchen hätten alle ihr Kringel gemalt bei, also dass man geliebt werden will. Bis auf eine, die sich immer so für sich gehalten hat, auch nicht besonders attraktiv aussah und so irgendwie und so Eigenbrüche, die hatte ganz rasch und ganz schnell, die saß neben ihr, hat also da unter Lieben geschrieben. Und dann schreibt sie, da wurde sie dann selber unsicher, sie hatte ihren Kringel selbstverständlich gemacht unter geliebt werden und sagt, aha, wie sieht die das? Und ich finde das toll, dass der Goethe auch das Lieben höher stellt, also in einem, gerade in einem der Sesenheim-Gedichte. Und sagt, welch ein Glück, geliebt zu werden. Doch lieben Götter, welch ein Glück. Und der Rilke sagt das auch so, sagt, schlecht leben die Geliebten und in Gefahr, oh, dass sie sich überwenden und Liebende würden. Nun hat er einen komischen Liebesbegriff, da steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber das nehme ich so in die Parallele so hinein, so weg. Nicht? Aber dass das Größere ist, das meine ich schon.
Was er völlig vergisst, ist die Gegenseitigkeit und das Innere.
Das wäre natürlich das Schönste, aber die tritt tatsächlich zurück. Weil zuerst mal.
Darüber, das sagt er gar nicht, das müsste ich auch noch da rein, dass es das auch gibt.
Ja, natürlich. Ja, die Frage ist nur, was kriegt eben den Primat? Also Levinas tritt entschieden dafür ein, der sagt, dass es ums Lieben geht und nicht ums geliebt werden. Und deswegen ist er auch sogar gegen die Dialogik, weil er sagt, schon bei der Dialogik tut man so, als hätte man Ansprüche. Viele Leute behaupten, weil sie lieben, hätten sie ein Recht. Man kriegt kein Recht dadurch, dass man liebt. Und schon gar nicht auf einen Ehebruch.
Lieben ist geben. Und wenn der andere auch liebt, dann wird auch gegeben.
So ist es. Das ist ja wahr. Ja, ja, nur da weisen jetzt eben die Leute darauf hin, das stimmt zwar, aber die Frage ist, zu rasch sagen die Leute, dass sie dann eben auch das fordern können oder verlangen können. Wer liebt, hat kein Recht. Das mein, eben, und deswegen gehört da auch das Recht nicht hin, sondern wenn, gehören da nur Pflichten hin. Und auch die Pflicht des anderen gibt mir noch kein Recht. Das ist aber immer in der Moraltheologie, nicht immer, aber in den Kasuistiken war das immer drin, dass aus den Ehepflichten Herrenrechte wurden. Kann man einfach in den klassischen Moraltheologien nachlesen, nicht? Diese Verschiebung. Deswegen liegt mir so dran, dass ich nicht vom Recht ausgehen darf, sondern dann gehört die Pflicht hin. Eigentlich bräuchte ich die Pflicht nicht, weil es sich von selber ergeben müsste. Nicht? Aber die gehört nochmal hin. Aber wir haben ein Rechtssystem, weil das entstanden ist aus den Vertragstheorien, dass wir davon ausgehen, wir hatten im Naturzustand Rechte, obwohl im Naturzustand gibt es keine Rechte. Aber das haben die so genannt, man hat Rechte. Und dann gibt ein Teil der Leute, ein Teil unserer Rechte geben wir auf, weil man auf die Dauer sonst um sein Leben fürchten muss. Und so entsteht ja das Recht und darum wird immer von den Rechten ausgegangen. Darum gibt es ja Leute, die heute Tierrechte fordern. Und der neueste Schrei ist ja Pflanzenrechte. Das kommt ja auch schon, nicht bloß für Tomaten, sondern auch für Blumenkohl und so. Ne? Und da sage ich, weiß nicht, was ich mache. Bisher habe ich immer nur gesagt, wenn die Tierrechte kommen, mache ich ein Anwaltsbüro für die Frösche gegen die Störche auf. Nicht? Aber dass inzwischen auch die Pflanzen ihre Rechte haben, nicht? Das ist dann schon ein neuer Punkt. Wenn ich sage, das muss ich überhaupt nicht bedenken, sondern ich habe Pflichten gegenüber den Tieren und der Umwelt oder so. Aber da muss ich nicht hingehen und erst da künstliche Rechte konstruieren. Für die anderen. Das ist in meinen Augen ein völlig unnötiger Umweg.
Aber vielleicht wird es manchmal zu mehr Rücksicht, eben auch auf die Pflanzenwelt, auf die Baumwelt.
Die soll ich vermitteln, aber ohne eben die Rechte der anderen, die Pflichten. Also der Davila sagt an einer Stelle, Leute, die auf ihren Rechten beharren, wollen eigentlich nur ihre Pflichten versäumen. Und er sagt, ein anständiger Mensch ist der, der sich immer noch mal entschuldigt, wenn er von seinem Recht Gebrauch macht. Das kann man zum Beispiel im Zug erleben. Wenn jemand kommt und sagt, hier habe ich den Platz reserviert, vornehme Leute sagen, Verzeihung, das ist jetzt, ich muss Sie bitten, meinen Platz zu räumen. Nicht? Wenn andere kommen und sagen, das ist mein Platz, auf weg oder so. Ne? Dass man dann gucken muss, wie gehe ich also mit meinem Recht um? Ich habe es tatsächlich gekauft, ich habe die Karte gekauft, das ist mein Platz, okay, wie drücke ich das aus? Nicht? Wie gehe ich damit um?
Trotzdem noch zu diesem lieben Wollen, könnte es nicht auch autobiografisch sein, weil das fließt ja immer ein, dass dann natürlich, wenn nicht das Maß gefunden wird, eine Vernachlässigung des eigenen Werks.
So ist es.
Erwähnt ja auch der.
Erwähnt er extra. Erwähnt er extra.
Dann ist er eben nicht mehr an seiner Ewigkeit dran.
So ist es. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir ansprechen.
Ja.
Man hat Pflichten sich selbst gegenüber und seinem Auftrag gegenüber.
Das in der Balance ist.
Ja, und das zu halten. Das ist das große Problem. Ja, Werk und Leben. Er hat ja ganz klar gesagt, also er will hat er doch geschrieben an seinen Freund in Köselitz da, also den sogenannten Peter Gast, dass er, wenn, will er ja nur für 2 Jahre heiraten. Weil dann müsste er noch eine Reihe Bücher schreiben. Ne? Da kann er also keine Zeit. Nicht. Ja.
Ja. Aber das kann auch nicht sein, weil es für ihn nicht für mehr reicht.
Ja, natürlich. Ja, genau das. So hat man ja früher gesagt, der erste verheiratete Philosoph war Fichte. Vorher haben die gedacht. Ne? Und waren da also beschäftigt. Nicht? So wie der Rilke das schreibt in der ersten Elegie. Nicht? Wo willst du die Geliebte bergen bei Nacht, wenn da zu dir die Engel und die Ideen kommen? Nicht? Wo soll das gehen? Normalerweise halten müssen die das aushalten, die armen Gattinnen von solchen Leuten. Nicht? Also das muss man also sehen. Nicht? Also Sie haben schon recht. Die Frage ist, was ist wirklich mein Ruf und meine Aufgabe? Und da hat man früher gesagt, gut, muss man eben gucken, wie sieht das aus? Und insofern ist das tatsächlich nach allen Seiten zu bedenken, der dorthin gehört. Das ist schon wahr. Ja, dann geht es beim nächsten Mal weiter mit der Reife des Mannes, der wieder Kind wird. Nicht? Das kann man erst, wenn man die Jugend hinter sich hat, denn der Jugendliche will natürlich kein Kind sein. Erwachsen werden heißt wieder Kind werden können. Nicht? Das ist dann nochmal eine neue Phase, da müssen wir dann drüber reden in 14 Tagen. Also wenn Sie sich das da notieren. Wir sind also bis dorthin gekommen. Da mache ich auch bei mir jetzt mein Zeichen da rein, sodass wir da weitermachen in 14 Tagen mit dem Satz 313, nicht, in dem Teil. Vielen Dank. da hatte ich hingeschrieben, aber Sie haben es wahrscheinlich auch so